Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. Was muss das für eine unfassbare Erfahrung gewesen sein an diesem ersten Ostersonntagmorgen? Die Jünger und Jüngerinnen, sie haben nicht Ostereier gesucht, sondern sie haben Jesus gesucht im Grab, aber da war er nicht. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Sagt der Engel zu den trauernden Frauen. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Oder wie es in einem Kinderlied heißt, wir brauchen Jesus nicht. Kennt ihr das? Wir brauchen Jesus nicht. Bei den Toten suchen, da ist er nicht, da ist er nicht. Cool. Da ist er nicht. Heute, 2000 Jahre später, noch dasselbe. Das Ereignis ist noch immer so groß. Wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist vom Tod, ja, dann hat es Auswirkungen für unser Leben heute. Bevor ich über die Auswirkungen sprechen möchte, ein kurzes Wort für die Skeptiker. Vielleicht sind ja Skeptiker unter uns. Du bist mitgezogen worden oder machst jemandem einen Gefallen und bist in diesem Gottesdienst. Oder du sitzt heute Nachmittag mit der Verwandtschaft oder mit Jürgen Freunden und da gibt es Skeptiker und die sagen, ja komm, dieser Kram da, Auferstehung, gibt's ja nicht. So. Kurz drei Gedanken dazu. Wenn die Jünger, die doch am Ende des Lebens geflohen sind aus Angst, wenn sie schon nicht zu einem Lebenden gestanden haben, ja, also als Jesus gelebt hat, am Ende sind sie alle geflohen, wieso sollten sie zu einem Toten stehen, der sie noch dazu maßlos enttäuscht hat in ihren Messias-Erwartungen? Zweiter Gedanke, wenn die Jünger sich das tatsächlich ausgedacht haben sollten, das mit der Auferstehung, ja, dann basiert ja das komplette Christentum auf einer Lüge. Und Lügengebäude bleiben normalerweise nicht so lange erhalten. Dritter Gedanke. Der größte Beweis des leeren Grabes und der Auferstehung sind eigentlich die Menschen, die davon reden. Und da lass uns mal drei anschauen kurz. Ein Petrus, der im wichtigsten Moment versagt. Also als er zu Jesus stehen sollte, versagt er. Und er wird zur Säule der Gemeinde. Der späteren Gemeinde, ja. Wer ruft denn so einen Loser? Wenn das nicht wahr wäre, also wieso? Oder Jakobus, der Bruder des Herrn, wird eigentlich nie erwähnt, aber er wird zum Apostel, der sein Leben gibt. Der Bruder von Jesus. Und jeder, der Geschwister hat, weiß, wie schwer es ist, seine Geschwister von sich zu überzeugen. Und drittens, Paulus, der die Christen ans Messer lieferte. Der sie mit Wut und mit Hass verfolgt hat und sie ausrotten wollte, wird zum größten Missionar der ersten Stunde. Soweit mal drei Gedanken, so als Vorgeschmack. So, aber wenn Jesus wahrhaftig auferstanden ist, was viele hier von ganzem Herzen glauben, dann heißt das für unser Leben, Karfreitage und Karsamstage haben nicht das letzte Wort in unserem Leben. Was meine ich damit? Jeder von uns muss Dinge im Leben durchmachen, die wir am liebsten vermeiden möchten, wenn wir nur könnten. Der Karfreitag spricht von Leiden, von Angst, von Gebundenheit, von Verachtung, von Mobbing, von Verletzungen, die Menschen uns anfügen oder zufügen, Angst vor der Zukunft. Die Frage an den Karfreitagen unseres Lebens lautet, was mache ich im Leid und Schmerz? Und auch wenn heute Ostersonntag ist, mögen vielleicht manche hier gerade durch was Tiefes durch müssen. Was mache ich im Leid und Schmerz? Was mache ich, wenn alles über mir zusammenfällt, wenn ich nicht mehr kann? Der zweite Tag, den wir auch in unserem Leben immer wieder haben, ist der Samstag. Dieser seltsame Kar-Samstag. Und der steht für Zweifel, für Ungewissheit, für Orientierungslosigkeit. Und die Frage, die sich an diesen Tagen stellt, lautet, wie komme ich durch die Tage des Zweifels und der Verwirrung in meinem Leben, der Orientierungslosigkeit? Und die Frage stellt sich genau. Und der dritte Tag ist der Sonntag, der Tag der Hoffnung, der Tag der Freude. Wie komme ich zu den Tagen der Freude? Und dieser Weg vom Karfreitag zum Ostersonntag ist ein Weg aus dem Dunkel ins Licht. Und darüber wollen wir heute sprechen. Über diesen Weg wollen wir kurz nachzeichnen. Fangen wir mit dem Freitag an. Ich bin so froh, dass Jesus den Freitag kennt. Und wir sehen in seinem Leben, was er tut, als es ihm an den Kragen ging, als er leiden musste, als er dem Tode geweiht war, als er vor dem Super-GAU seines Lebens stand. Von zwei Dingen lesen wir in den Evangelien. Erstens, er sucht die Nähe seiner Freunde. Beim Abendmahl sagte er, ich habe mich so danach gesehnt, mit euch dieses Mahl zu feiern. Im Garten, beim Beten, nimmt er seine Freunde mit und dann betet er mit ihnen. Normalerweise setzen wir eine Maske auf, wenn es uns schlecht geht. Oh, geht schon gut. Aber Jesus nimmt die Maske ab und sagt, ich bin bis zum Tode betrübt. Er teilt seinen Schmerz mit seinen Freunden. Meine Frage, hast du solche Menschen in deinem Leben, wo du die Maske fallen lassen kannst? Wo du ehrlich sein kannst? Die dir zur Seite stehen? Deswegen betonen wir in unserer Gemeinde hier in St. Matthäus so diese kleinen Gruppen, Hauskreise oder Zweierschaften, wo wir offen sein können, wo wir Freude teilen können, aber auch Leid miteinander teilen können, miteinander durchgehen. Und für Jesus war das plötzlich ganz wichtig. Ein KZ-Häftling wurde einmal gefragt, wie er durch diese grausame Zeit durchkommen konnte und wieder leben kann. Seine Antwort war Gott und Freunde. Das ist mein zweiter Punkt. Jesus sucht zweitens die Nähe seines Vaters. In Markus 14 betet Jesus folgendes Gebet. Er sagt, aber mein Vater, dir ist alles möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Dieses Gebet beinhaltet drei Dinge, die wir auch beten können, wenn es uns schlecht geht. Erstens, Gott, du weißt alles und du kannst alles. Ich weiß, du kannst alles. Zweitens, Gott, ich möchte diese Schmerzen nicht erfahren. Es tut mir weh. Gott, nimm diese Schmerzen weg. Und drittens, Gott, dein Wille, nicht meiner, soll geschehen. Das können wir tun und tun wir, wenn wir leiden, wenn wir durch eine harte Zeit gehen müssen. Wir suchen die Nähe von Freunden und wir suchen die Nähe unseres Vaters im Himmel. Wie Jesus. Und dann der Samstag. Jesus ist gestorben und jetzt haben wir seine Jünger, seine Freunde vor Augen. Das massive Kreuzerlebnis am Freitag liegt einen Tag hinter ihnen und sie sind verwirrt, voller Zweifel. Sie hatten ja gesehen, was er gemacht hat. Er hat Blinde geheilt, er hat sogar Tote auferweckt. Er hat dem Sturm geboten. Er ist übers Wasser gelaufen. Und jetzt das. Hätte Jesus nicht jederzeit von diesem Kreuz runtergehen können? Warum hat er nichts getan? Was hielt ihn denn da, den Sohn Gottes am Kreuz? Es war nicht nur seine Nägel, nein, es war seine Mission. Es war seine Leidenschaft für jeden von uns. Durchzugehen durch das Leid dieser Welt, durch diese Bosheit und diesen Hass, der immer wieder aufkommt, den wir sehen in dieser Welt. Und Jesus sagt, ich gehe da durch für euch. Damit ihr seht, das Böse hat nicht das letzte Wort. Jesus ist absichtlich diesen Weg gegangen. Er ist unseren Tod gestorben, nicht seinen zuerst. Er hat unseren Schlamassel getragen. Er war kein Märtyrer im eigentlichen Sinn, sondern er war Missionar mit einem Auftrag, Gottes Liebe zu zeigen gegen allen Hass, gegen eine Ablehnung, bedingungslos bis in den Tod. Und das können wir heute im Licht von Ostern so sehen. Aber die Jünger zweifelten, fühlten sich total schuldig, hinterfragten sich, Mann, was wäre passiert, wenn wir Judas aufgehalten hätten? Dann hätte er nicht verraten. Oder was wäre, wenn wir nicht weggelaufen wären? Sie fühlten sich beschämt. Petrus. Da war diese Angst inmitten von Orientierungslosigkeit. Boah, ihn haben sie die oberen Pontius Pilatus überliefert. Und er gab den Befehl, was werden sie wohl mit uns machen, haben sie gefragt. Was in aller Welt sollen wir machen jetzt? Kennst du dieses Gefühl in deinem Leben, wo du dich fragst, was in aller Welt soll ich jetzt tun? Viele haben diese Erfahrungen durchmachen müssen. Du bist voller Hoffnung, in eine neue Arbeit gekommen und plötzlich erhältst du die Kündigung. Du warst doch so gesund, plötzlich diese diese schlimme Diagnose. Du bist angetreten, eine erfüllte, glückliche Ehe zu leben. Plötzlich stehst du vor dem Scherbenhaufen und fragst dich, was ist los? Was ist passiert? Wer bin ich jetzt eigentlich? Es gibt tausend Wege, durch die Samstage der Verwirrung zu gehen. Eine ehrliche Frage an dich. Die Jünger haben Jesus alle verlassen, schreiben die Evangelisten. Hast du Gott, hast du der Kirche den Rücken zugekehrt? Also du bist ja hier, also du bist ja schon mal in der Kirche oder sie. Aber viele verlassen Gott innerlich, machen innerlich dicht, machen innerlich zu. Sie verabschieden sich innerlich. Dann ist es Zeit, zurückzukommen. Es ist heute, an diesem Ostermorgen, Zeit zurückzukehren. Es ist okay, wenn wir an Gottes Weisheit zweifeln, an seinem Timing, wenn uns Schlimmes widerfährt. Es ist okay in den Samstagen der Verwirrung. Aber die Frage ist, wie komme ich jetzt durch? Wir müssen uns an Gottes Versprechen erinnern. Jemand sagte mal, zweifle nie in der Dunkelheit an, was dir im Licht gesagt worden ist. In der Bibel, in diesem Buch gibt es über 7000 Versprechen, 7000 Zusagen, Verheißungen. Und kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, sagte er den Jüngern, gab ihnen ein Versprechen. Ich lese es mal aus Johannes 16. Noch eine kleine Weile, sagte Jesus, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Versteht ihr, Jesus ist gestorben, nicht mehr sehen und dann werdet ihr mich sehen, Auferstehung. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Weinen und klagen, weil Jesus am Kreuz verendet ist, weil er tot war. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst und der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Das Problem ist, dass viele die Verheißungen nicht kennen oder nicht glauben. Glauben es einfach nicht oder kennen es nicht. Wenn ich natürlich nicht weiß, was mir geschenkt ist, dann gibt es nur eine Reaktion, nämlich Sorge oder Angst. Wenn ich früher etwas ausgefressen habe, meine Eltern sitzen da, ja, zum Beispiel mit dem Fahrrad irgendein Auto angefahren, so als kleiner Junge, dann war ich plötzlich, ich war völlig fertig, ja, so, Papa, ich habe ein Auto angefahren, ja, und er hat einmal mal so eine Tür aufgemacht und ich schaue nach, sag tschüss und boom, fahr dagegen. Und dann war ich zu Hause und sagt mein Vater, ja, du, ist kein Problem, wir haben eine Haftpflichtversicherung. Ach, Gott sei Dank. Ja, und plötzlich war es weg. Die ganze Sorge war weg. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Und so ähnlich funktioniert es mit Gott auch. Wenn du nur wüsstest, für was Gott alles sorgen will in deinem Leben, dann würdest du dir keine Sorgen mehr machen. Wenn du nur wüsstest, was ihm an dir liegt und was er dir versprochen hat. Er liebt es, unsere Karfreitage in Ostersonntage, in Auferstehungen zu verwandeln. Ich durfte es am eigenen Leben erfahren, in der größten Krise meines Lebens. Wo ich wirklich durch Karfreitag gegangen bin, durch Karsamstag gegangen bin. Gott hat Wort gehalten. Du wirst nicht als Verlierer vom Platz gehen. Du wirst nicht, dein Leben ist nicht vorbei. Meine Berufung reue ich nicht. Da spricht Gott zu uns in solchen Karfreitagen oder Karsamstagen. Er sieht dich und er liebt dich und er kann sogar das Schlechte in Gutes verwandeln. Jesaja 43, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass die Ströme dich nicht ersäufen sollen. Und wenn du durch Feuer gehst oder ins Feuer, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Was für eine Verheißung, wenn wir sie festhalten. Und dann kommt der dritte Tag, der Sonntag, der Tag der Freude. Das, was wir heute feiern, die Sonne war noch nicht aufgegangen, aber der Sohn war schon aus dem Grab gestiegen. Als Jesus auftauchte und sich gezeigt hat, den Frauen, den Jüngern, den 500, wie Paulus schreibt, waren sie außer sich. Ich glaube, es dauerte eine Weile, bis sie das richtig verstanden haben, was hier passiert ist. Mit einem Mal hatte sich noch einmal grundlegend alles verändert. Ihr Meister, ihr Freund, ihr Herr, er lebt. Du bist da. Thomas fällt vor ihm nieder, mein Herr und mein Gott, der so gezweifelt hat. Plötzlich war ihnen klar, sie hatten nicht umsonst geglaubt. Sie hatten nicht umsonst alles aufgegeben. Auf einmal sahen sie alles in einem neuen Licht. Gott hatte sein Wort erfüllt. Er hat Jesus ins Recht gesetzt. Gegen alle seine Feinde und Kritiker. Lügen gestraft. Furchtlos gingen sie fortan durchs Leben, weil sie wussten, dass sie zwar äußerlich getötet werden können, aber wie er auch auferstehen werden. Was für ein Leben ist uns als Christen gegeben? Verstehen wir das? 11 Leute haben diese Nachricht verbreitet, dass sie den Herrn gesehen haben. Und dann immer mehr. Und Millionen von Menschen haben seither dieser Botschaft vertraut. Und in dieser Botschaft nicht nur Hoffnung und Trost für ihr Leben bekommen, sondern einen Auftrag, einen Sinn. Warum bin ich eigentlich da? Wie kommen wir zu den Tagen der Freude, indem wir glauben, auch wenn wir nichts sehen? Weil er auferstanden ist, will er uns heute so führen wie seine Jünger damals. Er ist jetzt da. Jesus, du bist da. Du führst mich heute. So ist unser christliches Leben in diesem Bewusstsein. Sein Geist ist da, er lebt in uns. Wir kommen zur Freude der Auferstehung, wenn wir ihm unser ganzes Leben hingeben. Ihn auf den Thron unseres Lebens lassen, sagen, Herr, du hast es sagen, wie wir es in der Tauferneuerung gesagt haben, mein Leben gehört dir. Auferstehungsfreude strömt in unser Herz, wenn wir Jesus über alles setzen. Und ich sage es auch heute nochmal, über jede Beziehung, über die Beziehung deines Mannes, deiner Frau, deiner Kinder, deines Chefs, keine Ahnung, welche Menschen die wichtigsten Menschen sind. Wenn du sie ihn übersetzt über dein Geld, über deine Bedürfnisse, sogar über deine Schmerzen, über deine Sorgen. Übersprudelnde Freude wird unser Leben erfüllen, wenn aus Fan-Christen Nachfolger werden. Wenn wir sagen, ich mache ganze Sache. Auf Gottes Kraft und sein Wort zu vertrauen, ist viel mehr als positiv denken. Gott will es für uns machen. Gott hat den Tod Jesu besiegt und er wird auch alles Todbringende in deinem Leben besiegen. Er hat den Stein vom Grab weggerollt und er wird auch die Steine von deinem Leben wegrollen, die dein Leben schwer machen. Glaub ihm. Um das zu erleben, musst du glauben, mehr als an deine Gefühle, mehr als an deinen Verstand. Glauben, dass er da ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Und dazu lädt er dich ein an diesem Ostermorgen. Streck dich aus nach Gottes Gegenwart am Karfreitag. Erinnere dich an die Zusagen Gottes am Karsamstag. Und verlass dich auf Gottes Kraft und du kommst zur Freude. Wenn du das tust, kannst du alles bezwingen und alles durchstehen. Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und in diesem Auferstehungsleben sollen wir leben. Unser Verstand ist limitiert, wir denken 3D, aber Gott ist größer. Kapieren wir es einfach, Gott ist größer. Jesus ist die Auferstehung, das bedeutet, die Antwort ist nicht ein Prinzip, sondern eine Person. Wir brauchen nicht Religion, Regeln und Rituale zuallererst, sondern Relationship, sagt der Amerikaner, oder Beziehung. Die Beziehung zu ihm, die ist es. Und die ist möglich wegen Ostern. Nichts ist stärker als das Licht von Ostern. Nichts braucht uns mehr gefangen nehmen. Selbst nicht die dunkelsten Stunden unseres Lebens. Und das wünsche ich euch, jedem Einzelnen wünsche ich uns, dass das Licht von Ostern unser Leben wirklich durchflutet. Über diesen Tag hinaus. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.